Lieber Ralf, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank, heute hier ein paar Worte sprechen zu dürfen. Ich will ein paar Gedanken mitgeben, vielleicht für die Diskussion hier und den Rest dieses und der nächsten Jahre. Weil Ralf es gerade angesprochen hat, wo war ich am 9. November 1989? Das war ja nicht der Tag, an dem alles anfing, beileibe nicht. Aber ein Tag, bei dem man dann wirklich verstanden hat, jetzt ist alles anders. Ich war Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus. Und Fraktionsvorsitzende nahmen dann an den Senatssitzungen teil, weil wir damals Rot-Grün in Berlin hatten. Also nahmen an den Senatssitzungen teil. Und es war ja das ganze Jahr über eine ganze Menge Unruhe dort. Auch in Berlin, wir sind oft hin und her gefahren, waren bei vielen unserer Freundinnen und Freunde im Ostteil der Stadt. Mal klappte es, mal klappte es nicht, weil die Stasi rausgekriegt hatte, dass man verschiedene Treffen organisiert hatte, also kriegte man keine Einreise. Man wusste also, wie brüchig das System mittlerweile geworden war, weil, um ein paar Punkte zu nennen, sie in Berlin-Ost oder Ost-Berlin, welche Schreibweise man immer nimmt, schon Probleme hatten, die Buslinien zu betreiben, weil plötzlich viele Busfahrer weg waren, rübergemacht hatten, wie man sagte. Sie hatten Probleme mit den verschiedenen Intensivstationen in Ost-Berlin, weil offensichtlich den Sommer über, also im Jahr davor und den Sommer über, sehr viele auch Krankenschwestern, also Fachschwestern für die Intensivmedizin weggegangen waren. Für die war das nun gar kein Problem. Ich will daran erinnern, wahrscheinlich hatte es deshalb auch so einen besonderen Schwung am Ende in Deutschland. Die Staatsangehörigkeit der DDR war nicht anerkannt durch den Westen. Und deshalb machte man einfach rüber auf die andere Seite der Grenze und hatte einen Rechtsanspruch auf den Pass. Man konnte aber auch in jeder bundesrepublikanischen Botschaft anklopfen, sagen, guten Tag, hier bin ich, und bekam einen westdeutschen Pass. Also anders als in vielen anderen Bereichen. Und man hat ja gemerkt, viele haben einfach weggemacht. Wie war der Tag? Um 17 Uhr an diesem Tag, deshalb waren wir gar nicht ganz vom Donner gerührt, kam der Anruf aus der Senatskanzlei und es wurde gesagt, haltet euch mal bereit, wir machen heute Abend wahrscheinlich noch mal eine Senatssondersitzung, da passiert was. Was denn? Ja, mit den Besuchsregeln. Dazu muss man wissen, Walter Momper hatte damals mit der DDR-Regierung vereinbart, es sollte weitere Erleichterungen geben, zum Beispiel Reisemöglichkeiten an den Wochenenden. Und alle dachten, das kommt nun. Schon stand uns der Mund offen, als bei der Pressekonferenz Schabowski um 19 Uhr sagte auf die Frage, ab wann, du das Papier drehte und sagt, ja, ich glaube, jetzt sofort, oder? So schnell konnten wir gar nicht gucken, wie es dann losging. Wir hatten um 21 Uhr eine Senatssondersitzung und ich weiß noch, wie noch in der Tür ein Beamter, so ein richtig wie so ein Kratmelder mit so komischen Hosen und hohen Stiefeln, und damals hatte man noch nicht die kleinen Handys, sondern es guckte noch so ein halber Meter Sendemast aus seiner Jacketttasche raus und unbedingt nein, und dieser Aufsichtsbeamte wollte ihn immer nicht, aber er hatte einen Zettel in der Hand, den er nicht abgeben wollte. Weil, warum? Er musste das dem Innensenator persönlich geben. Dann stiefelte er mit seinen schweren Schuhen durch, gab das dem Erich Petzold, damals für die SPD Innenminister, bei dem es, wissen Sie so, das kennen Sie ja sonst nur, wenn jemand einen Truthahn anschlachtet, wenn sozusagen das ganze Blut rausläuft. Ja? Und so ungefähr ging es dem auch. So. Und es ging von weiß in blau, und ich muss mal vorlesen, Momper war in irgendeiner Fernsehsendung, weil er dachte, er muss jetzt die besseren Visa-Regeln verkaufen, und seine Stellvertreterin Ingrid Stamer saß da und wollte irgendwie Notbetten organisieren für, wir waren darauf schon vorbereitet. Da sagte er, ich muss mal was vorlesen, und las, es war dann 21:30, 21 Uhr hatten wir angefangen, kurz nach 21:30, soeben wurde haben tausende Menschen an der Bornholmer Brücke die Grenzanlagen durchbrochen. Plötzlich sagten die Grenze, ja, muss ja vorher immer vermieden haben, haben tausende Menschen die Grenzanlagen durchbrochen. Und dann wurde er noch blauer im Gesicht und sagte, es wurde nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Und diese Geschichte ist so ein komisches Gefühl, oder? Wenn man so dran denkt. Also mir ging es nämlich ungefähr so wie Ihnen, so ich kriegte Gänsehaut, es wurde nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, und er war nach geradezu eigentlich fast zu Tränen gerührt, weil das war eigentlich, das war so eine Art, so dachte ich, so fühlt sich der Mantel der Geschichte an. Weil das war eigentlich der absolute Wahnsinn. Als ich mit meiner, als wir fertig waren, die Mitarbeiter viel Arbeit bekamen, mittlerweile kriegte man auch die Meldung, dass längst schon überall dieses Angebot ab sofort nutzten. An anderen Übergängen kamen wir dann auf die Idee, jetzt, die einen bestellten schon längst Busse des Landessozialamt, auch aus Niedersachsen, weil man wusste, das schafft die BVG nicht. Die Notbetten für Schulsporthallen waren schon in Auftrag gegeben. Das war ja alles schon in Planung, weil wir dachten, es gibt diese Wochenendvisa demnächst mal. Ja, und ich habe dann noch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden besprochen, was machen wir morgen? Da muss was sein. Dann haben wir einen Mitarbeiter aus irgendwie von seiner Wohnung zurückbeordert und das Ergebnis war, der musste Willy Brandt suchen, weil wir gesagt haben, am nächsten Tag machen wir vom Rathaus Schöneberg, nirgendwo sonst vom Rathaus Schöneberg, da war Kennedy, da ist die Freiheitsglocke, alles andere wäre auch politisch zu dicke, ja, also nicht an die Mauer gehen oder so, sondern jetzt feinsinnig sein, hier, wir machen irgendeine Demo, Kundgebung, wir müssen uns freuen, der musste also durch die Republik telefonieren und Willy Brandt einladen, Klammer auf, alle anderen, die am nächsten Tag da waren, hatten sich im Laufe des Tages dann selbst eingeladen, Klammer zu, und ich ging zum Grenzübergang Bornholmer Brücke. Meine Schwester sagte später, ich wundere mich gar nicht, das hast du mir doch letztes Jahr gesagt. Ich sage, was denn? Da haben wir doch mal drüber geredet, das mit der Mauer und so, das, die wird doch nie fallen. Wir redeten immer mal drüber, schon weil wir Verwandte in der DDR hatten. Und dann hat sie mir erzählt, ich hätte gesagt, natürlich erleben wir das noch. Ja, wann denn? Sag ich, weiß ich nicht, ob in 5 Jahren oder in 20, wir erleben das noch. Das war das Gefühl und trotzdem war es das Wunder. Das Wunder, von dem Ralf gerade gesprochen hat aus der Erzählung. Das ist natürlich in meinem Leben nur ein kleines Stück des Ausschnitts von dem, was vorher wirklich passiert ist. Ralf hat es ja gesagt, ich glaube, dass viele Wessis, zum großen Teil, viele, nicht alle, aber viele Gorbatschow als erstes wahrgenommen haben. Was schon mal gar nicht stimmt, aber Gorbatschow wahrgenommen haben als einen, der nach dem Motto, diesen Sozialismus kann man oder Kommunismus kann man reformieren, mit Glasnost und Perestroika und dem ihm zugeschriebenen Satz, ihm zugeschrieben, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Der hat halt auch seinen Teil der Öffnung beigetragen, nach dem Motto, hier werden keine Panzer rollen. Und damit ja auch alles Weitere für die zu spät gekommene DDR-Führung in Frage gestellt, bei der Frage, dass Schusswaffengebrauch oder nicht. Ich empfehle allen, Uwe Tellkamp, Der Turm, zu lesen, das so richtig die Spannung auf den Höhepunkt bringt dort. Na, was war? Die DDR-Führung war zu spät dran. Ungarn hat die Grenzanlagen nach Österreich abgebaut, mit der Flucht, mit den Picknicks und die Kommunalwahl am 7. Mai, gefälscht wie alle anderen Kommunalwahlen. Wir benutzen manchmal umgangssprachlich die gefälschte Kommunalwahl, nur 89. Ist ja falsch, ja? Sie waren alle gefälscht. Aber bei der war sozusagen für die Bevölkerung das Fass zum Überlaufen gekommen und auch der Mut da, trotz des Drucks, der da war, sich zu bewegen. Aber wir alle wissen, Ralf Füchs hat es schon gesagt, die Bewegung hat ja da nicht angefangen, sondern davor war eine europaweite Bewegung. Und da sind wir dann beim Kern. Das sind die, die wirklich die Mühe, die Sorge, den Druck hatten und die Inhaftierung hatten. Zum Beispiel Solidarność, verboten seit 82, mit 9,5 Millionen Mitgliedern. Unterstützung durch den Papst. Ein Glück, dass sie gerade diesen Papst hatten. Ich will nun denn, er hatte seine eigene Geschichte und hat deshalb etwas gemacht, was ja auch beachtlich ist, dahin zu gehen und etwas, also sagen, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was seine Worte waren, aber dorthin zu gehen und das zu unterstützen, zu sagen, mit ganz interessanten, also schwierigen Wendungen, aber doch zu unterstützen, ich bin da mit euch zusammen. Aber davon werden uns sicherlich andere, Georgi Dalos oder Pavel Demis, nochmal erzählen. Was ist aus diesem demokratischen Aufbruch geworden von damals? Man muss es ja noch mal so anfangen, weil warum ging es? Es ging um Freiheit. Deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt gerade das mal so diskutieren. Nicht nur in der Erinnerung, sondern mit der Fragestellung, was ist aus dem demokratischen Aufbruch, dem Ruf nach Freiheit geworden? In der Erwartung, jetzt wird die ganze Welt, wenn dieses System gefallen ist, demokratisch, liberal, kapitalistisch. Könnte man ganze Vorträge halten, will ich gar nicht machen. Demokratie und Marktwirtschaft sind das Ideale von gestern, ist die Frage. Ich glaube, eines haben diese Zeiten ja gemeinsam. Beide Male hat das Wort Freiheit es auf den Punkt gebracht. Damals war es ein Kampfbegriff, wir wollen Freiheit. Frei leben können, frei äußern können. Uns. Heute, gerade in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit von Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Klimakrisen, muss man feststellen, dass Freiheit in den letzten Jahren eine ganz andere Konnotation hatte. Freiheit meinte ganz oft die Freiheit der Wirtschaft. Die Freiheit der Wirtschaft von Verpflichtungen fürs Gemeinwesen. Wirtschaft durfte hier ihre eigenen Kosten immer externalisieren. Ich dem Profit, ihr anderen die Folgen. Da ist die Erdatmosphäre zu einem riesigen Treibhausgasspeicher geworden. Sollen sich doch andere drum kümmern, wenn das Folgen hat. Staat war zuständig für Subventionsgaben. Man hatte die Freiheit, auf Kosten der Umwelt zu leben. Und Staat war verpflichtet dafür, von Anfang an die Folgen dieser Veränderung finanziell abzufedern oder dagegen zu arbeiten. Es war also im wahrsten Sinne des Wortes Freiheit der Wirtschaft. Und so in dieser Definition und mit der Definition eines sogenannten freien Welthandels, ist doch irre, ne? Nicht ich habe Freiheit von Zwang, sondern freier Welthandel. In dieser Definition hat, dieser Art hat das Wort Freiheit eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wir alle waren in der Ecke, wenn wir sagten, aber es kann doch nicht sein, dass die das alles dürfen. Oh doch, nur die freie Wirtschaft globusweit. Ja, dazu haben sie dann auch die WTO erfunden und mit bestimmten Regeln ausgelegt, die Welthandelsorganisation. Nur wenn man diese Freiheit akzeptiert, dann ist Wohlstand für alle. Ja, Export so rum, immer längere Transportwege. Und dabei ist die soziale Marktwirtschaft unter die Räder gekommen. Merkel sagt ja, das hat sie gestern in der FAZ in einem Text mit Balkenende, dem Belgier, gemacht und heute im Plenum eigentlich schon wieder, immer ein bisschen das Tenor, naja, die Wirtschaft, Finanzwirtschaft, die Exportwirtschaft, die haben sich ja globalisiert und der Staat mit den Regeln ist irgendwie nicht hinterhergekommen. Das ist so ein bisschen wie, als hätte der Staat nicht hinreichend Ausdauertraining gemacht und deshalb seien die anderen schneller gewesen. Nee, anders war es. Sie haben uns erzählen wollen, dass Freiheit Freiheit der Wirtschaft heißt. Da ging es gar nicht mehr um Demokratie und Marktwirtschaft, was ja sozusagen eine Einbindung von allen, eine Teilhabe, ein Mitentscheiden von allen bedeutet und Marktwirtschaft quasi als Synonym dafür, dass es ein Stück auch einen funktionierenden Markt gibt, der auf seine Umwelt und soziale Aspekte achtet. Nee, Marktwirtschaft war hier im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen. Man darf global handeln, man durfte Raubbau betreiben und Freiheit hatte für meine Begriffe ja dann am Ende nicht in irgendwelchen Verfassungen seinen Niederschlag gefunden, sondern in den Regeln der Welthandelsorganisation, die Freiheit der Wirtschaft. Und alles andere untergeordnet. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes das beste Synonym für Unfreiheit, weil es hat sofort Demokratie beendet mit den internationalen Abkommen, die die einzelnen Staaten einfach nehmen mussten. Es hat aber auch die Freiheit der Menschen beeinträchtigt, weil vielerorts die Menschen dann gar nicht mehr selber entscheiden können. Die Malediven kaufen heute Land irgendwo. Aus dem Tourismus, weil das Wasser steigt und sie nicht wissen, wie lange es ihre Insel noch gibt. Das ist ja nicht die Freiheit, für die wir oder sie oder andere gekämpft haben. Ein absolutes Demokratiedefizit. An vielen anderen Orten haben Menschen für die Zukunft gar nichts mehr zu entscheiden. Jetzt sogar so weit, dass wir noch, um systemische Banken zu erhalten, noch mehr Schulden machen, von denen keiner weiß, wann sie eigentlich zurückbezahlt wurden. So haben wir uns Demokratie und Marktwirtschaft nicht vorgestellt. Eher die Freiheit in alten Traditionen, also 1848, die Märzrevolution, 1918, 19, 1949, deshalb 60 Jahre Grundgesetz und 1989. Ich glaube, dass wir jetzt, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution, die Aufgabe haben, wieder ganz grundsätzlich zu werden. Ganz grundsätzlich heißt, jetzt bitte nicht mehr nachdenken, was ist aus unseren Träumen geworden an dieser Stelle, sondern auch aktiv wieder einfordern, dass wir jetzt nochmal überlegen, was ist denn Freiheit oder was ist denn Demokratie? Demokratie und Marktwirtschaft. Ideale von gestern? Ich würde sagen, nein. Wir haben die Verantwortung, diese Dinge jetzt wieder neu zu definieren. Was ist Demokratie? Mehr als alle 4 Jahre wählen zu gehen. Wir brauchen direkte Demokratie, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, einen transparenten Staat. Dann kann man sagen, die Bundesrepublik ist nun bei Weitem nicht unvergleichlich transparenter, als die DDR es war oder andere Staaten früher. Aber was wir jetzt wollen, ist doch ein Staat, wo eben nicht nur gewählt wird, sondern wo auch durch Informationsfreiheit und Zugang, durch Wahlrecht, zum Beispiel auch für Migrantinnen und Migranten, durch Transparenz, durch Verbandsklagen, Demokratie, sage ich mal, auch 60 Jahre nach dem Grundgesetz nochmal auf neue Beine gestellt werden. Wir sind so stark, wir müssen nicht nur sagen, jetzt haben wir Parteienpluralismus, nein, wir wollen auch dieses Wir sind das Volk jetzt neu definieren. Welche demokratischen Teilhaberechte und Werkzeuge wollen wir heute? Es ist an uns, das jetzt einzufordern. Und vor allem ist es an uns, beim Thema Marktwirtschaft jetzt für eine neue Definition zu sorgen. Wir wollen uns unsere Freiheit zurückerobern, und zwar mit Kraft. Wir müssen an der Stelle sagen, die alten gesellschaftlichen Beharrungskräfte, die Marktwirtschaft so definiert haben, dass der eine das Recht hat, auf Kosten des anderen zu wirtschaften, zu produzieren, zu transportieren, zu leben. Wir müssen sagen, diese alten Beharrungskräfte haben angesichts Klimakrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und Welthunger ihre Legitimation verloren. Dafür haben wir, hat Osteuropa nicht gekämpft. Ich glaube, dass man gerade deshalb, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution, angesichts des Geburtstags des Grundgesetzes sagen muss, jetzt wollen wir das Ganze mal fürs 21. Jahrhundert neu definieren. Und das heißt am Ende Freiheit mit und Demokratie mit vielen Werkzeugen ausstatten. Und das muss auch heißen, eine Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts entwickeln. Die ist sozial und ökologisch. Das ist aber, sage ich ehrlich, kein Spaziergang, weil es nicht nur um eine kleine Definition und Neudefinition da geht, sondern es ist eine ganz grundlegende Art, anders zu wirtschaften, anders zu leben, zu transportieren, anders zu konsumieren. Aber ich würde mal sagen, wer das geschafft hat, was Osteuropa, die osteuropäischen Bürger geschafft haben und die DDR-Bürger, für den dürfte dieses jetzt gemeinsam kein zu großer Auftrag sein. Aber jetzt ist das Zeitfenster da. Sonst sagen die anderen wieder nur, neue Schulden machen und nachher weiter wie gehabt. Also wir sollten jetzt Demokratie und Marktwirtschaft neu definieren. Nachhaltig. Danke.